Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustiften,
dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andrea Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, prima. Hier sind wir jetzt auf dem österreichischen Fundraising-Kongress und nehmen live quasi vom Kongress eine Folge auf. Mit mir dabei ist Andreas Schiemens. Hi, Andreas.
Hallo, Jörg.
Und wir haben auch einen ganz besonderen Gast, Andreas.
Ja, wir haben Amrita Enzinger bei uns und wir sind hier im legendären Napoleon-Zimmer, der uns griesgrämig Amrita anschaut. Amrita, du bist beim WWF in Österreich.
Hier, hallo.
Wie bist du zum WWF gekommen?
Das ist eine spannende Geschichte. Der WWF begleitet mich ja schon viele, viele Jahrzehnte. Ich habe in der Nähe gewohnt als junge Studentin. Habe immer wieder gespendet, habe dann während meiner Arbeitszeit, ich war 20 Jahre Politikerin, den WWF aus den Augen verloren. Und als ich 2018 aus der Politik ausgestiegen bin, bin ich proaktiv vom WWF gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, beim WWF zu arbeiten. Ich habe über die Jahre als Politikerin immer wieder sehr eng mit Biologinnen und Biologen vom WWF zusammengearbeitet, schätzen gelernt, aufgrund ihres Know-hows, mich auch dessen Wissen bedient. Ja, und so ist aus dieser Zusammenarbeit.
Amrita, vielleicht noch ganz kurz für unsere deutschen Hörer und Hörerinnen. Okay, ja. 20 Jahre Politikerin in Österreich. Was müssen wir uns da vorstellen? Was hast du gemacht?
Mein Gott, viel. Ich habe begonnen, weil ich in dem Ort, in dem ich mit meiner Familie gelebt habe, etwas verändern wollte. Mhm. Ich wollte Verantwortung übernehmen, bin so in die Politik gekommen, bei den Grünen. Für mich gab es nie etwas anderes als Grün. Und ja, habe dann als, keine Ahnung, wie war das damals, als Aktivistin begonnen, bin Gemeinderätin geworden, bin Vizebürgermeisterin geworden, war dann im Landesvorstand, war Abgeordnete 10 Jahre lang, ja, war Bezirksverantwortliche, Bezirkssprecherin, alles Mögliche, was man sich so vorstellen kann.
Alles klar.
Ich kann mir vorstellen, dass du auch andere Optionen nach der Politik gehabt hast. Was hat dich motiviert, tatsächlich in die Non-Profit-Welt einzusteigen?
Mhm. Ich habe die Non-Profit-Welt immer bewundert. Auch unterstützt, auch im Sozialbereich. Und ich habe immer gesagt, wenn ich aus der Politik aussteige, möchte ich etwas zurückgeben. Entweder im humanitären Bereich oder im Artenschutz, Umweltschutz. Ich habe Biologie studiert, weil es für mich großartig ist, was Menschen im Non-Profit-Bereich machen. Sie verzichten auf viel Gehalt, um Herzensgeschichten umzusetzen. Und das ist, ich habe das erlebt bei vielen Organisationen. Ja, das hat mich sehr beeindruckt und so
trotzdem,
ist es.
Trotzdem ein relativ ungewöhnlicher Weg eigentlich. Hast du den bereut irgendwann mal?
Nein, nie. Nein, weil ich habe auch wenn ich mit Großspendern spreche, sage ich, ich tue jetzt etwas, wo ich ein gutes Gefühl habe. Ich verzichte auf viel Gehalt, meine Kinder verdienen alle mehr als ich. Aber ich habe das Gefühl, ich kann auf einer Ebene etwas bewirken, etwas verändern, mit dem, was ich erzähle, wovon ich überzeugt bin. Ja, und ich bin von dem, was ich tue, so überzeugt und ich schätze meine Kollegen über alles. Also wenn die Biologinnen und Biologen von ihren Projekten erzählen, denke ich mir, mein Gott, warum weiß man das draußen nicht? Ja, warum kommunizieren wir das nicht alles? Es sind kleine Dinge, es sind große Dinge. Ja, es beeindruckt mich.
Okay, und warum kommuniziert ihr das nicht alles?
Naja, ich würde sagen, der WWF ist jetzt keine schreierische Organisation. Das ist eine sehr konservative Organisation in meinen Augen. Ich habe mal von der Ris Passa gehört, in der Politik ist es so, als würde man einen großen Dampfer wenden. Und ich finde, der WWF ist auch ein bisschen ein großer Dampfer. Also wir machen gute Sachen, wir machen über Jahrzehnte tolle Sachen. Uns ist wichtig, dass wir sicher arbeiten, uns ist wichtig, dass wir nicht schreierisch sind, aber inhaltlich gut.
Nun hast du es gesagt, der WWF ist ein großer Dampfer.
Finde ich.
Also. Ich wollte nur in dem Bild bleiben. In diesem Jahr und vielleicht auch schon im letzten gab es ein kleines Leck auf diesem Dampfer. Mhm. Es hat ein bisschen Aufregung gegeben, Entlassung, Vorstand, WWF Deutschland, alles neu. Wie war das in Österreich? Sind euch die Wellen ins Gesicht geschwappt,
um im Bild zu bleiben? Nein. Überhaupt nicht. Es hat die Meldung gegeben, ich habe es auch in den deutschen Medien gelesen. Wir haben ein Dachmeeting, ich treffe mich regelmäßig mit einer Kollegin aus Deutschland und aus der Schweiz. Wir haben wenig mitbekommen. Da und dort im Gespräch, dass es ruppelt, aber das große Ausmaß war, finde ich, in Österreich jetzt nicht zu spüren, nicht zu hören, auch in der Organisation bei uns nicht. Und wir sind doch sehr eigenständig, deutschen Kolleginnen, der österreichische und der Schweizer WWF. Wir haben auch wenig gemeinsame Projekte, also wo man sehr viel Verbindung hätte.
Aber das klingt ja so, als dass ihr ohnehin eine sehr gute Beziehung zu den Spenderinnen und Spendern in Österreich habt, dass die sich dann nicht von der Medienlandschaft überrascht
zeigen. Gar nicht. Also ich persönlich habe keine einzige Anfrage bekommen. Und mir ist auch nicht bekannt, dass es da großartige Anfragen oder E-Mails gegeben hätte.
Jetzt haben wir ja noch gar nicht gesagt, was du machst beim WWF.
Na, was Tolles.
Was denn?
Dann teil doch das Tolle gerne mit uns, Amrita.
Ja, vielleicht fange ich da an, wie man auf mich zugekommen ist. Man hat gefragt, ob ich mir eben vorstellen könnte, für den WWF den Bereich der Großspenderinnen und der Philanthropie zu betreuen. Und ich habe mir Bedenkzeit gebeten und dann habe ich mir gedacht, ja, so in der Politik geht man auch Klinken putzen, man muss mutig sein, man braucht oft Anläufe, man bohrt harte Bretter, um ein Projekt durchzubringen wie einen innovativen Kindergarten oder so. Also das kann ich. Und ich bin auch nicht geschreckt, um es auf Schweizerisch zu sagen, auf Steirisch zu sagen. Ja. Dann habe ich mir den WWF angesehen, dann habe ich mir angesehen, was für Projekte der WWF hat und habe mir gedacht, boah, cool, das mache ich, das traue ich mir zu. Ich habe einen 5-Jahres-Strategieplan aufgestellt und einen 10-Jahres-Strategieplan. Ich betreue Großspenderinnen, ich versuche in der eigenen Organisation die Wichtigkeit der besonderen Spenderinnen und Spendern zu manifestieren, ja, dass ich alle brauche, dass wir alle gemeinsam an den Rädern drehen müssen und dass ich alleine nichts bin. Ja. Ich brauche die NUSA, die Naturschutzabteilung, ich brauche die Kommunikation, ich brauche die Social Media, ich brauche die Geschäftsführung und ja, genau. Und ich rede gerne, wie man wahrscheinlich jetzt auch merkt.
Nein, gar nicht. aber Amrita, ja. Es ist ja in vielen Organisationen so, dass gerade das Thema Philanthropie und Großspenderinnen und Großspender ja sehr kritisch gesehen wird. Gab es da auch am Anfang Widerstände oder Fragezeichen in den Köpfen der Menschen, mit denen du darüber gesprochen hast?
In der Organisation? Mhm. Also wir haben da... Es gibt ja eine Blacklist, eine Greylist, das heißt, es gibt No-Gos, mit denen wir nicht zusammenarbeiten, wo wir auch keine Spenden annehmen dürfen.
Wer steht da zum Beispiel drauf?
Naja, die bekannteste ist die Waffenlieferfirma, ja, oder wenn es um also Erdöl geht.
Glock. Kennst du aus Stirb langsam?
Ja, ich meine, ich persönlich habe dazu noch ein bisschen eine andere Meinung, aber es gibt vom WWF strikte Richtlinien und ich habe auch schon einen CEO einmal angerufen und gesagt, es tut mir leid, es ist eine sehr nette Spende, aber wir dürfen sie nicht annehmen, ich muss sie zurücküberweisen. Also diese No-Gos gibt es. Bei anderen Themen ist es auch eine Kommunikationsfrage, eine Argumentationsfrage.
Ja. Na, es gibt ja auch Organisationen, die generell Unternehmensspenden oder Spenden aus Unternehmerfamilien grundsätzlich ablehnen und sagen, der Unternehmer ist per se böse. So weit würdest du nicht gehen.
Also wir nehmen schon auch Unternehmensspenden an von großen Unternehmen, wenn es um Transformation geht. Das ist nicht mein Bereich, aber da haben wir sehr, sehr namhafte große Unternehmen. Die begleiten wir über viele Jahre. Ich weiß nicht, das findet man bei uns auf der Homepage, also ich kann sie auch erwähnen. Ich persönlich denke, auch Unternehmer können ihre im Laufe der Jahre, ich bin ja auch nicht mehr ganz so jung, ihre Einstellungen ändern. Wir haben auch Spender, die sagen, das, was meine Eltern damals unwissend verbrochen haben in der Landwirtschaft, möchte ich wieder gut machen. weil es damals das Wissen noch nicht gab. Ja, und da reden wir von 70, 80 Jahren. Mhm. Und das Zweite, meine Meinung ist, wenn jemand schon in einem Bereich gearbeitet hat und Geld bekommen hat, wo wir sagen, aber warum soll man nicht mit dem Geld auch etwas Gutes tun? Mhm. Ganz salopp.
Wie akquiriert ihr eure Großspenderinnen?
Wir haben tatsächlich in unserer Datenbank, der WWF ist seit über 60 Jahren in Österreich aktiv, sehr viele Großspenderinnen und Großspender. Und da könnten wir jetzt auch darüber sprechen, was ist ein Großspender? Weil in vielen Organisationen gibt es viele verschiedene Definitionen.
Was ist ein Großspender oder eine Großspenderin für euch?
Als ich begonnen habe, habe ich mir gedacht, ja, also Großspender ab 50.000 Euro, das ist dann ein Großspender, der 50.000 Euro geben kann und sagen kann, da macht's was Gutes und vielleicht reden wir nächstes Jahr wieder. Die Realität ist eine andere. Wir haben Spender, die spenden 10.000, 20.000 Euro regelmäßig, aber grundsätzlich haben wir jetzt uns geeinigt, dass wir ab 5.000 Euro einmal, mehrmalig im Jahr, das ist bei uns ein Großspender.
Okay. Ja. Das wäre bei mir jetzt so Mittelspender, aber das ist, glaube ich, damit liegt ihr ganz gut. Du sagst, ihr habt eine sehr umfangreiche Datenbank mit vielen Großspenderinnen und Großspendern. Darum werden euch sicherlich einige Organisationen beneiden. Was schätzen aus deiner Sicht denn die großspendenden Personen so sehr am WWF?
Und es gab ja einige Jahre Corona-Zeit, da habe ich sehr viel telefoniert und ich habe gehört, diese Verlässlichkeit vom WWF, diese Ruhe auch, dass wir nicht populistisch sind, dass es uns eben schon so lange gibt und dass wir unseren Weg nie abgewichen sind. Wir haben nie irgendetwas ausprobiert. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es anders formulieren kann, aber konsequent.
Okay, und euch treu geblieben und nicht Trends hinterhergelaufen vielleicht?
Genau. Mhm. Ja, das habe ich auch vorhin gemeint mit dem, wir sind eher ein großes Schiff, das sehr ruhig auch durch alle möglichen Krisen kommt. Es gibt schon da und dort hat es auch natürlich so Wellenschläge gegeben. Aber
trotzdem geht ihr ja ungewöhnliche Wege, um zum Beispiel Großspenderinnen, ich sage jetzt bewusst Großspenderinnen, zusammenzubringen. Was macht ihr da?
Ungewöhnliche Wege?
Ich habe mir sagen lassen, ihr habt ein Frühstück zum Beispiel.
Also ein Mittagessen. Ja, im Rahmen unseres sicheren Tuns, ich sage es jetzt einmal so, habe ich mich mit einer Kollegin einer anderen NGO zusammengesetzt. Wir haben sehr, sehr lange, sehr, sehr viele Sitzungen gebraucht. Wie wollen wir unsere Spenderinnen, Großspenderinnen ansprechen? Und dann ist das Format gekommen, wir machen ein Mittagessen nur für Frauen, von Frauen geleitet. Und wir wollen kommunizieren, wir NGOs, wir können zusammenarbeiten. Wir sind uns nicht neidig. Wir haben alle ein Ziel, Nachhaltigkeit. Mhm. Wir wollen die Welt wirklich besser für unsere Kinder machen. Und deswegen können wir auch zusammenarbeiten. Ja, und wenn die Frauen von dem, wir haben es genannt, große Idee. Es gibt in Österreich viele Kinder, die Migrationshintergrund haben, die aus sozial schwächeren Familien kommen, die mit Natur, Artenschutz, Umweltschutz nicht viel anfangen können. Da sind wir großartig vom WWF.
Ja.
Und wir wollen zwei Welten zusammenbringen, die Kinder und die Umwelt.
Jetzt sprichst du das ja so gelassen aus, dass ihr mit einer anderen Organisation zusammenarbeitet. Mhm. Vielen anderen Organisationen fällt es aber schwer zu kooperieren. Okay. Was schätzt du, woran könnte das liegen, dass es so wenig gute Beispiele gibt? Oder andersrum, was war denn der Erfolgsfaktor, dass du jetzt mit der Kollegin von Teach Austria zusammenarbeitest?
Ja. Also ich habe gar nicht gehört, dass es große Ressentiments gibt bei anderen NGOs, dass sie zusammenarbeiten möchten. Im Gegenteil. Ich weiß von vielen meiner Kolleginnen und Kollegen, dass die gesagt haben, hey, mach mal was gemeinsam.
Ach, super.
Ja. Ich glaube schon auch, dass es an den Personen liegt, die das im Hintergrund besprechen, ausarbeiten. Es ist wie immer viel Arbeit. Und mach einmal, ja? Schauen wir mal. Ja. Tu mal. Und dann muss man halt tun. Das ist, ich glaube einfach, man muss ins Tun kommen. Ja. Und das haben die Pia und ich gesagt, kommen wir ins Tun. Wir tun, wir probieren. Und meine Geschäftsführerin, die Andrea, die ich über alles schätze, die hat gesagt, ja, ich bin dabei.
Großartig. Und was motiviert dich, dieses Nicht? Tun und dranbleiben? Und
die Idee. Und weil ich die NGOs so kennengelernt habe, dass wir alle ein Ziel haben. Und es ist egal, ob es humanitäre NGOs sind, ob es Tierschutzorganisationen, wir wollen alle ein Stück weit die Welt besser machen auf unterschiedlichen Ebenen und Bereichen. Und der Kuchen ist groß genug von Hochvermögenden in Österreich. Und ja, genau.
Nun hast du es angesprochen, du warst 20 Jahre lang Politikerin. Mhm. Viele NGOs, auch der WWF, arbeiten eng und teilweise auch vertrauensvoll mit den Regierungen zusammen, mal auf der einen, mal auf der anderen Seite. Nun gibt es in Österreich verschiedene Wahlergebnisse, die ja doch den Einfluss der Rechten bedeutend stärken. Habt ihr da Sorge oder ist das für euch gerade als WWF eine schwierige Situation, was da möglicherweise regierungstechnisch auf euch zukommt oder wie haltet ihr euch da an der Stelle?
Also ich bin jetzt nicht die PR-Managerin, auch nicht die politische Beraterin. Es ist sicher, wir leben im Wandel und man wird das beobachten müssen.
Aber gerade das Thema Klima und Umwelt ist ja etwas, was bestimmte rechte Kräfte leugnen.
Das eine ist eine politische Aussage, das andere ist, sie werden auch die Rechten nicht darin umhinkommen. Also das glaube ich nicht.
Auch die brauchen Umwelt, ne?
Genau. Und die sind halt schreierisch und mein Gott, ja. Dumpfbacken gibt es überall. Das traue ich mir jetzt auch sagen.
Ja, das ist glaube ich, international.
Wirklich?
Ja, also Idioten gibt es überall, auch Idiotinnen, glaube ich. Das müssten wir, glaube ich, auch gendern. Aber die Wahrscheinlichkeit bei bestimmten Männern ist überproportional groß. Aber
ich glaube aber nicht, also Angst ist übertrieben. Also ich verspüre das nicht bei uns in der Organisation. Man ist wachsam, wir machen unsere Projekte, selbstverständlich. Wir sind gut verankert, gut aufgestellt auch mit Großprojekten.
Wenn du jetzt so ein bisschen in die Zukunft guckst, also auf deinen 5- und deinen 10-Jahres-Strategieplan, was sind so für dich die wichtigen Punkte in diesen, sagen wir mal, 5 Jahre, 10 Jahre im Voraus zu gucken, würde ich mich gar nicht trauen. Aber so in den nächsten 5 Jahren, was müsste aus deiner Sicht passieren oder was wird gerade im Großspenden-Fundraising passieren?
Was passieren sollte? Puh. Ich denke, es passiert schon. Es passiert da und dort ganz, ganz kleine Schritte und irgendwann wird es halt ein Schneeball und ich hoffe auf eine positive Lawine, ist jetzt negativ, aber dass das Ganze einmal ins Rollen kommt. Und es ist wie in jedem Thema, je tiefer man reinkommt, also es passiert ja schon etwas. Und Best Practice Beispiele, ja, also ich sehe es jetzt nicht so negativ, sagen wir mal so. Wir haben ja auch eine Initiative gegründet, die Initiative Philanthropie. Ja. Wir wollen Awareness schaffen. Auch das ist ein kleiner Teil von dem Ganzen. Und es bringt auch die Zeit mit sich.
Ja, ich glaube
die Österreicher geben ja gerne. Man sieht es ja bei diesen Hochwasserkatastrophen, Umweltkatastrophen. Die Österreicherinnen und Österreicher helfen ja gerne. Und auch die Hochvermögenden helfen gerne. Vielleicht muss sich die Medienlandschaft ein wenig ändern bei uns, dass das nicht sofort aufgegriffen wird und sofort als Negativbeispiel breitgetreten wird oder so. Aber das kann
ja,
sich auch
ich glaube, das ist auch so ein Thema, gerade was Deutschland und Österreich verbindet, dass dann auch immer lautstark kommentiert wird.
Genau.
Da haben es die Schweizer ein bisschen einfacher. Das denke ich auch. Und ich finde gerade auch diese Initiative, die auch der Verband initiiert hat, auch letztes Jahr die Studie, die erstellt wurde, ist, glaube ich, schon gute Schritte auf dem Weg, dieses brachliegende Potenzial zu heben.
Und auch, dass wir NGOs uns vernetzen. Mhm. Das hat es bis, ich sage jetzt in der Form, auch nicht gegeben. Dass wir miteinander reden und alle an einem Strang ziehen und wir sind dann auch Multiplikatoren nach außen. Ja, und, ja. Und was wir, oder was ich auch weiß, ist, dass Menschen Hochvermögen, die bei uns spenden, spenden ja auch bei anderen Organisationen. Richtig. Und das ist ja auch gut. Ja, und das finde ich, das hat einen gewissen, es ist sexy. Also, ja, es ist so.
Ist sexy schon das Schlusswort?
Ich glaube ja, oder? Das können wir so stehen lassen. Amrita, vielen Dank, dass du bei uns warst. Das war ein tolles Gespräch.
Danke.
Vielen Dank.
Danke, Amrita.
Danke auch.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.